Also, während die Kinder zur Kinderstunde gehen, kehren wir wieder zurück nach Perea und befinden uns in einem Haus. Nun, das Haus wird wahrscheinlich nicht so groß sein wie unsere Scheuer hier in Eschelbach, die Kelder, aber es war ein Haus. Und in diesem Haus war auch eine große Unruhe. Und das war sicherlich der Grund, warum die Jünger gemeint haben, das passt absolut gar nicht. Die Schreier da, die Gröler, die beschweren sich, die Kinder, die weinen, die heulen. Das stört die Ruhe und die Andacht. Und aus dem Grund müssen wir den Eltern wehren. Und müsse ihnen verbieten, dass sie ihre Kinder hier hereinbringen und da so Unruhe veranstalten. Und jetzt ergreift der Herr Jesus diese Situation, um ein paar Worte zu sagen. Er richtet diese Worte an seine Jünger, aber er richtet auch diese Worte an alle, die in diesem Haus waren. Und so spricht er heute Morgen auch mit uns. Und wir wollen noch einmal auf sein Wort hören und wollen es einfach noch einmal in uns aufnehmen. Ich lese es uns noch einmal vor und bete dann noch ganz kurz mit uns. Also, da steht in Markus 10, alle, die wollen, dürfen gerne mit aufschlagen, ab Vers 13, und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Und jetzt wendet er sich an alle, die da auch im Raum sich befinden, jung und alt. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, also die Kinder eins nach dem anderen, und legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Bet ganz kurz noch mit uns, wir können dazu sitzen bleiben. Herr, nun brauchen auch wir deinen Segen und wir bitten dich herzlich darum, unser himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes. Amen. Also, wir befinden uns in diesem Haus und da sind wir heute eben auch. Jetzt ist sogar richtig still geworden. In dem Haus war es sicherlich nicht still. War es sehr unruhig. Da gab es auch nicht so viele bequeme Sitzmöglichkeiten, sondern da waren wahrscheinlich ganz wenig Sitzmöglichkeiten. Die israelischen Häuser in der damaligen Zeit waren klein und bescheiden. Und mitten in dem Tumult erhebt der Herr Jesus nun sein Wort und spricht zu allen, die da sind. Und das ist vielleicht auch, was wir heute Morgen, wenn wir hier sitzen, wenn wir hier sind in diesem Raum, verstehen, sollte Gott will mit uns persönlich reden. Und er möchte uns was ganz Persönliches sagen. Und die Menschen, die damals in Perea in diesem Haus waren, das waren allesamt Menschen, die genauso geprägt waren von ihrer Herkunft, von ihrem Elternhaus, von ihrer Tradition, so wie ihr heute alle, wir alle miteinander auch geprägt sind. Und das bringt ganz viele Dinge mit sich. Manches Mal bringt es etwas ganz Besonderes mit sich, nämlich, dass wir gar nicht so leicht uns damit tun, Gott zu vertrauen. Und damit meine ich jetzt nicht nur dieser Person, ihr zu vertrauen, sondern auch dem Wort Gottes zu vertrauen, der Bibel zu vertraue. Also ihr seid wahrscheinlich auch aufgewachsen in einer Gesellschaft wie ich, die doch auch sehr stark immer wieder ein Veto eingelegt hat gegen biblische Aussage und biblische Inhalte. Und von daher musste Herr Jesus auch damals schon, vor nun 2000 Jahre, die Leute waren damals genauso, damit beginnen, dass er erklärt, ihr müsst mir, ihr sollt mir, ihr dürft mir vertrauen. Das ist das Allererste, was er den Leuten aufs Herz legen möchte. Das ist hier mit dem wahrlich in Vers 15 ausgedrückt. Amen heißt es hier im Grundtext, wahrlich. So, genau so wie ich es euch sage, so verhält es sich auch. Nun, das ist etwas, wo der Herr Jesus Christus als Sohn Gottes und wahrer Mensch festgestellt hat. Er ist der Schöpfer und hat aber lauter Geschöpfe vor sich, die nun ihm und seinem Wort gar nicht so leicht vertrauen, sondern die manches Mal eben auch sagen, ich habe das ganz anders gelernt. Ich habe in der Schule gelernt, dass die Welt also durch die Evolution alles auch entstanden ist. Und ich habe also gelernt in der Schule, im Religionsunterricht, dass die Auferstehung nur symbolisch zu verstehen ist. Und ich habe gelernt in der Schule, dass es gar keinen Teufel gibt und Dämonen, das ist alles Humbug aus dem Mittelalter. Und ich habe in der Schule gelernt, dass nach diesem Leben alles zu Ende ist. So in dieser Richtung könnte man sich das nun auch vorstellen. Bei uns heute, damals war es aber zum Teil eben auch ganz ähnlich. Und so muss der Herr hier erst einmal um Vertrauen werben. Und das möchte er heute Morgen auch bei dir und bei mir machen. Er möchte eigentlich sagen, vertraue mir. Vertraue meinem Wort. Und wisst ihr, was wir tun, wenn wir diesem Wort vertrauen? Ist ganz einfach, wir beginnen es wirklich zu lesen. Denn dass wir es vielleicht gar nicht bisher gelesen haben, hat damit zu tun, dass wir gar nicht dachten, dass es für uns wichtig wäre. Dass es gar nicht für uns notwendig wäre. Dass wir eigentlich das gar nicht so ernst nehmen müssen, was da steht. Also muss man das ja auch nicht lesen. Ich muss nicht unbedingt alles lesen, was in der Welt geschrieben wird. Ihr trefft auch für euch immer eine Auswahl von den Dingen, die ihr lest und die ihr nicht lest. Und ihr sagt manchmal, das ist mir zu dumm, damit will ich mich gar nicht beschäftigen. Und für das nehme ich mir vielleicht aber auch Zeit, weil es für mich wichtig ist. Wenn vom Finanzamt ein Brief kommt, dann tut man ihn meistens nicht einfach so in den Briefkorb, in den Papierkorb werfen, sondern man macht ihn auf und liest ihn. Ne? Und genauso bei manchen anderen Briefe, die ganz wichtig uns erscheinen. Nun, den Brief Gottes ist für unser Leben das Allerwichtigste, was es überhaupt gibt. Und das möchte Gott heute Morgen uns aufs Herz legen. Vertraue mir und meinem Wort. Denn alles, was du danach jetzt hörst, hängt ja ganz stark davon ab, ob du überhaupt mir vertraust. Denn wenn du jetzt sagst, das, was der mir da erzählt, von seiner Kanzel herunter, aus der Bibel heraus, hat für mich keinen Wert, dann schaltest du ab. Durchzug, könnte man das auch nennen. Ne? Geh dann da rein und da wieder raus. Aber wenn du jetzt wirklich darauf vertraust, dass Gott durch sein Wort und durch seinen Geist und durch seinen Bruder mit dir reden möchte, dann machst du dir vielleicht die Mühe und sagst, also ich möchte doch einmal hinhören und möchte mir das mal anhören, was der lebendige Gott mir zu sagen hat. Und da wollen wir heute eigentlich auch so vorangehen. Und das, was er zu sagen hat, das ist etwas, was die Menschen in diesem kleinen Raum in Perea, in diesem Haus beschäftigt hat und was uns eben auch beschäftigen soll. Er sagt, der Herr, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Das erklärt er nun jung und alt, den Eltern, die da stehen, Mutter und Vater. Und vielleicht ist auch ein Oma und Opa mit dabei noch. Wer weiß, dass die auch Enkelkinder gebracht haben, durchaus denkbar. Er erklärt es ihnen und sagt es ihnen, es gibt ein Reich Gottes. Nun, das taucht in der Bibel auf, in der Welt spielt das Reich Gottes heute fast gar keine Rolle mehr. Und aus dem Grund machen sich ganz viele Menschen auch gar keine Gedanken mehr über das Reich Gottes. Aber in der Bibel ist das ein stehender Begriff, das Reich Gottes. Das betrifft das, was Gott gehört. Das betrifft alles. Das betrifft im Grunde genommen Himmel und Erde. Der Herr Jesus konnte sagen zu seinen Jüngern, das Reich Gottes ist mit mir, mitte unter euch gekommen. Das betrifft aber auch das zukünftige Reich Gottes. Das betrifft auch die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Im Matthäusevangelium wird es mal fast gleichgestellt mit der Errettung. Wer in das Reich Gottes hineinkommen kann und wer nicht, wie schwer ist es für Menschen, die reich sind, in das Reich Gottes hineinzukommen. Sie wollen sich einfach nicht retten lassen. Sie glauben von sich selbst, dass sie ja von allem reichlich und genug habe. Also, darum geht es, das Reich Gottes. Und das möchte der Herr heute Morgen dir aufs Herz legen. Was ist deine Beziehung zum Reich Gottes? Also, es ist eine Beziehung da. Entweder bist du jemand, der als Kind Gottes zum Reich Gottes gehört und du sagst, ich sitze an dem Tisch meines Vaters, wie im Psalm 23 so schön erklärt wird, er deck mir diesen Tisch und ich darf dort auch essen und trinken, die guten Gaben, die der Herr Jesus Christus mir gibt. Oder für dich ist es etwas, was du sagst, damit kann ich noch gar nichts anfangen. Aber ich möchte mal zuhören und weiter mir das anhören. Wie kommt man eigentlich in dieses Reich Gottes hinein? Also was muss man denn dazu tun? Nun, die allermeisten hier auf dieser Erde, die würde uns sagen, tue recht und scheue niemand, dann kommst du nachher auch in das Reich Gottes hinein. Aber der Herr Jesus, der Sohn Gottes, der uns geschaffen hat, ist gar nicht davon überzeugt, dass wir recht tun können. Ist das euch klar? Er sagt einmal zu jemandem, der ihn mit guter Meister anspricht, du nennst mich guter Meister, weißt du eigentlich, dass Gott allein gut ist? Wenn du zu mir guter Meister sagst, musst du davon überzeugt sein, dass ich Gott bin, denn Gott allein ist gut. Jeder Mensch, der nach Adam und Eva, nachdem sie gesündigt haben, geboren wird, ist ein Sünder. Und das sind wir. Wir sind Sünder. So werden wir geboren. Und so ist es ja auch unwahrscheinlich wichtig, dass unsere Kinder die Hand von dem Herrn Jesus Christus in ihrem eigenen Leben erfahren, dass er sie zu sich ruft und ihnen das erklärt, was wir auch verstehen müssen und dass er sie auf die Hand nimmt. In seine Hände nun wirklich, nicht nur wie damals die Kinder, sondern insgesamt. Und das ist etwas, was als Erwachsener der Einzelne gar nicht so sehr mag. Mögt ihr das, auf die Hand genommen zu werden? Gefällt euch das, dazustehen als jemand, der von sich aus nicht in der Lage ist, das zu leisten, was zu leisten wäre? Wäre das etwas, wo ihr für euch zustimmen würdet, dass ihr sagt, also wenn der Herr Jesus mich nicht auf seine Hand oder in seine Hand nimmt, kann es bei mir gar nichts werden. Mit meiner eigenen Hände kann ich nicht in das Reich Gottes kommen. Mit meiner eigenen Hände Arbeit vermag ich nicht hineinzukommen in das Reich Gottes. Nun, manche sind unter Umständen davon überzeugt, dass sie vielleicht doch auch eine Möglichkeit finden, von sich aus diesen Weg in das Reich Gottes, in die Herrlichkeit, in den Himmel, in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu finden, ohne dass sie den Herrn Jesus Christus und Erlösung und Errettung brauchen. Aber hier steht der, der der Wärter ist im Himmel, der die Schlüssel zum Leben hat und der im Himmel aufmacht seine Kinder. Und der dann eben ihnen sagt, du darfst hier hereinkommen, du hast mir vertraut, ich bin für deine Sünde am Kreuz gestorben. Oder der eben auch sagt, wie in dem einen Hochzeitsraum einmal so in der Bibel erwähnt, du hast gar kein hochzeitliches Kleid an, ich muss dich wieder nach draußen befördern. Nun, wenn heute Abend zu dem Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft Argentinien gegen Spanien im Stadion, ich glaube in New York ist es, wenn ich mich nicht täusche, jemand käme und sagt, also ich muss hier unbedingt reinkommen, möchte das Spiel angucken. Ja. Und dann wird der in seinem Häusle da drin sitzt, sagen, ja, habe Sie eine Karte? Habe Sie bezahlt? Und wenn er dann sagt, nein, habe ich nicht, aber ich muss hier unbedingt reinkommen. Nun, er wird natürlich am Ende scheitern. Er wird nicht reinkommen. Er muss einfach das erfüllen, was vorgeschrieben ist, um dieses Fußballspiel besuchen zu können. Das ist uns allen nicht klar. Und wir gehen auch nicht ins Theater oder irgendwo anders hin, ohne dass wir an der Kasse ein Ticket kaufen. Nur wenn es darum geht, in das Reich Gottes zu kommen, haben manche vielleicht die Überzeugung, dass sie das schon irgendwo hinkriegen. Und da möchte der Herr Jesus heute Morgen uns erklären, wenn du nicht selber wie ein Kind wirst, wahrlich, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Wenn du nicht meiner Hände vertraust und dich mit meiner Hände auch nun an mich drücken lässt und dich von mir lieben lässt und von mir erlösen lässt, dann wirst du gar keine Chance habe. Das ist, was ein Kind tut. Es hat gar keine Probleme, emporgehoben zu werden und umarmt zu werden. Deswegen konnte der Herr Jesus das hier auch tun. Und das ist das, was er nun den Menschen damals, den Erwachsenen erklären möchte und ihnen mitgeben möchte. Nun, darf ich euch mal so die Frage stellen, wisst ihr eigentlich, was die Hände des Herrn Jesus Christus getan haben und warum das so wichtig ist, genau diesen Händen zu vertrauen und nicht seiner eigenen Hände und seiner eigenen Kraft zu vertrauen? Ich will es euch versuchen, ganz einfach zu erklären. Die Hände des Herrn Jesus haben, seitdem er geboren wurde von der Jungfrau Maria, bis zu seinem letzten Atemzug immer Gottes Gebot ernst genommen und gehalten. In alle Details, in alle Kleinigkeiten und in den ganz großen Dingen. Das ist etwas, was der Herr Jesus Christus mit seinen Händen geleistet hat. Ist das denn so wichtig, kannst du jetzt mich fragen unter Umständen? Nun, wenn du einmal vor der Türe zum Himmel stehst, ist das nun notwendig, um eingelassen zu werden, dass du das Gesetz Gottes vollkommen erfüllt hast. Also, wenn dies nicht der Fall ist, dann wird es so sein, wie heute Abend vielleicht bei manchem der Versuch zum Fußball-Endspiel der Weltmeisterschaft zu kommen, dass er einfach feststellen muss, ich komme doch nicht hinein. Gott fordert von jedem einzelnen Menschen, dass er das ganze, gesamte Gesetz hält. Daran hat sich nie etwas geändert. Das ist vom 1. Mosebuch schon so erklärt. Adam und Eva haben Ordnungen und Befehle bekommen von Gott und daran sollte sie sich auch halten. Und für uns ist es genau dasselbe. Gott hat uns Ordnungen gegeben, in denen wir leben sollten. In der Bibel wird er sie beschrieben. Und wer Gott vertraut und seinem Wort vertraut, der liest nun auch Gottes Wort und macht sich darüber Gedanken, wie kann ich denn überhaupt Gottes Gebote halten und sie erfüllen. Und die Bibel erklärt es ganz klar und deutlich, dass wir von uns aus das nicht können. Dass wir alle miteinander Menschen sind, die in dieser Hinsicht bekennen müssen, dass wir versagt haben. Der Paulus hat es mal in einer Art und Weise erklärt. Das ist schon auch ganz direkt ausgesprochen. Aber es ist wirklich wahr, was er schreibt. Er sagt von den Menschen, sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihr Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Das ist eine Beschreibung von dem Menschen, von uns allen. Und natürlich kann ich jetzt mich hinstellen und kann sagen, Herr, ich weiß es besser. Das ist ja nur ein Märchen, da die Bibel und also was da alles so steht. Und ich weiß es, der Humanismus hat mir das erklärt, also der Mensch ist edel, hilfreich und gut. Punkt. Nun, dann wünsche ich dir eine gute Reise in die Herrlichkeit hinein, wenn du nämlich dann vor der Tor oder vor der Türe stehst, wirst du feststellen, dass Gott genau das, was er in seinem Wort sagt, genauso meint. Und dass er dir gar nichts erlassen wird. Er sagt nicht einfach, ich drücke alle meine Augen zu, du bist so ein netter Mensch und ich lasse dich ein. Du brauchst gar nicht mein Gesetz erfüllen. Gott hat den Sünder so sehr geliebt und er weiß so sehr, dass der Sünder nicht in der Lage ist, das Gesetz Gottes zu erfüllen, dass er seinen eigenen Sohn gesandt hat und er für uns Mensch geworden ist, um das Gesetz Gottes für uns zu erfüllen. Deswegen brauchen wir diese Arme. Und wenn du von deiner Seite aus nicht wie ein Kind bereit bist, dich in diesen Armen in die Herrlichkeit tragen zu lassen, dann wird es für dich unmöglich sein, überhaupt in die Herrlichkeit zu kommen. Unmöglich sein, überhaupt dort hineinzufinden. Du musst es ganz wie ein Kind machen und sagen, ja, ich vertraue seinen Armen. Ich vertraue ihm. Ich vertraue dem Herrn Jesus Christus, dass er für mich das Gesetz erfüllt hat. Und jetzt gibt es aber noch was anderes, was diese Arme, was diese Hände erreicht haben, was wir von uns aus gar nicht erreichen können. Und das ist, dass unsere Sünde und unsere Schuld, die wir in unserem Leben anhäufen, gesühnt wird und wir Vergebung für uns erfahren können. Das können wir nur erreichen, wenn wir sie selber sühnen, das heißt, wenn wir dann verloren gehen. Also wenn wir am Ende an dem Punkt ankommen, dann von uns aus bekennen müssen, ja, ich bin ein Sünder und weil ich ein Sünder bin, muss ich die Schuld meiner Sünde auf mich nehmen und werde nun gerechterweise auch für alle Ewigkeit verloren sein. Das ist der eine Weg, das ist die eine Möglichkeit. Und eine von beiden Möglichkeiten werdet ihr oder wir alle miteinander wählen. Entweder wir tragen die Schuld unserer Sünde für uns selbst und bezahlen für die Sünde, indem dass wir gestraft werden, oder wir vertrauen diesen Armen, die am Kreuz durchbohrt worden sind. Wir vertrauen dem, der für uns zur Sünde gemacht wurde. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Das ist der andere Weg. Und der Herr Jesus macht es ganz klar, wenn du von dir aus nicht bereit, bist, wie ein Kind zu sagen, meine Arbeit, meine Hände, meine Leistung allein erreiche gar nichts, sondern ich brauche ihn, seine Hände. Ich brauche seine Heiligkeit, ich brauche seine Erlösung. Ich brauche die Vergebung für meine Sünde durch die Sühnung, die er am Kreuz für mich vollbracht hat. Nur so vermag der Einzelne überhaupt in das Reich Gottes auch zu kommen. Nur so ist es möglich, dass sich für ihn die Tore des Himmels auftun. Und wir sitzen nun hier, ich stehe hier, und wir alle haben in unserem Herzen uns jetzt auch Gedanken gemacht. Der eine hat schon das abgehakt und hat gesagt, also ich weiß, dass ich meiner Tradition vertrauen kann. Ich weiß, woher ich komme und was ich gelernt habe. Und ich muss auch gar nicht in der Bibel lesen, denn das ist gar nicht so wichtig. Das wäre schade. Es wäre schade, wenn derjenige am Ende dann seines Lebens, wenn er vor Gott steht, einmal feststellen müsste, das, was da steht, ist so wichtig gewesen für mein eigenes Leben. Und ich habe es aber gar nicht ernst genommen. Die Tageszeitung war für mich wichtiger. Das Hören, was im Fernseher alles läuft oder im Internet alles auch dann wahrzunehmen und mitzunehmen ist, das war mir viel wichtiger. Aber Gottes Wort, da habe ich gar nicht darauf vertraut. Wäre das nicht schrecklich, am Ende das bekennen zu müssen? Ich habe es gehört, ich habe wirklich es gehört, es ist mir erklärt worden, du hast es mir durch dein Wort und durch deinen Boden mehr als einmal erklärt, aber ich habe es einfach ignoriert. Es war für mich nicht ernst zu nehmen. Das ist die Frage. Und der Herr Jesus hat damals in diesem Haus in Perea Menschen auch vor sich gehabt, die genau damit gekämpft haben, die genau auch damit zu tun hatten, die ihre Gesetze kannte, ihre Religion kannte, ihre Prägung hatte und aber die Bibel gar nicht ernst genommen habe. Es war für ihn, für sie genug, evangelisch oder katholisch zu sein, das sage ich mal mit den heutigen Worten, gell? Also getauft zu sein, Kirchensteuer zu bezahlen. Und dann ist ja das alles in Ordnung, dann geht es nur in den Himmel und alles ist abgesichert. Das haben die wirklich geglaubt. Und das glauben auch heute ganz arg viele Menschen. Und deswegen muss der Herr Jesus sein Wort erheben, muss mit uns reden und muss es uns erklären und muss es uns aber auch sagen, so wie er es hier damals gesagt hat, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie, eben die Kinder, auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Darf ich hier am Schluss einfach noch eine Sache euch auch mitgeben und da einfach mal so ein klein wenig auch jetzt das Morgen und das Übermorgen mit ansprechen. Hier standen gerade zwei junge Eltern. Und alle, die heute Eltern sind, die wissen es und erfahren es auch, wie schwierig es sein kann, Kinder zu erziehen. Und da sind natürlich dann auch Omas und Opas und die wissen auch, wie schwierig es ist, in dieser Welt zu leben und auch die Kinder, ja, sie auf den rechten Weg zu bringen und sie auch anzuleiten, ein rechtes Leben zu führen, wie schwierig das ist. Und manche von euch, da bin ich davon vollkommen überzeugt, die haben als Eltern, die jetzt erwachsene Kinder haben, sich vorgenommen, ihre eigenen Kinder wunderbar zu erziehen. Und das haben wir sicherlich alle auch versucht, mit bestem Wissen und Gewissen. Und doch stellen wir fest, dass wir unsere Kinder gar nicht verändern können. Wir stellen fest, wir haben selber, meine Frau und ich, 5 Kinder, die sind jetzt erwachsen. Und wir stellen fest, dass wir sie bis zum gewissen Maße begleiten können. Wir können sie Anleiter, wir können Ihnen helfen, Dinge auch für Ihr eigenes Leben zu verstehen, was ist gut und was ist vielleicht weniger gut. Aber am Ende in das Herz hineingreifen können wir gar nicht. Dazu sind wir nicht in der Lage. Wir können Ihnen kein neues Herz geben. Wir können nicht Ihnen Dinge nehmen, die in Ihrem Leben da sind, wo Sie in Ihrem Wesen, in Ihrem Charakter schwach sind. Wir leiden ja alle aus, also in unserem eigenen Leben, unter unserer eigenen Schwachheit. Und hier steht nun jemand, der in der Lage ist, zu segnen. Und wisst ihr, was damit gemeint ist? Das ist das, was eigentlich, wenn man von Gottes Segen spricht, am aller Wichtigste dabei ist, der die verlorene Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen wiederherstellen kann. Durch sein Blut, was er vergossen hat, durch sein Opfer, was er für uns am Kreuz auf Golgatha gebracht hat. Das ist Segen. Das ist der Segen, den wir erfahren haben, als der Herr Jesus, alle, die hier sitzen und den Herrn Jesus Christus kennen, wissen, wovon ich rede. Was wir erfahren haben, als der Herr Jesus Christus in unsere Herzen gekommen ist und als er uns mit sich verbunden hat und der Heilige Geist in unser Herz gekommen ist. Und das ist Segen, den Gott allein schenken kann. Segen, der allein beim Herrn Jesus Christus zu finden ist. Neues Leben, eine neue Schöpfung. Und wenn jetzt hier die zwei, Markus und Lisa, mit Nathanael und Jemima hier standen, dann ist es ihnen ganz bewusst, sie wissen es aus ihrem eigenen Leben, aber sie wissen es auch für ihre Kinder. Nur der Herr Jesus Christus kann unsere Kinder retten, segnen, erneuern, ihre Sünde ihnen vergeben und sie auch verändern und umgestalten, sodass sie ein Leben zu Gottes Ehre führen können. Habt ihr Hoffnung, dass ihr das hinbekommt? Ich habe keine Hoffnung für mich, dass ich das hinbekomme. Ich habe keine Hoffnung für mich, dass ich morgen die Kraft habe, aufzustehen und zu sagen, Andreas, jetzt segnest du dich aber. Und dann wird alles gut. Das ist nicht der Fall. Aber wenn ich meinen Weg und wenn ihr euren Weg mit dem Herrn Jesus Christus geht, wenn ihr in eurem Leben sagt, Herr Jesus Christus, du allein kannst mich segnen, du allein kannst mich in diese Gemeinschaft bringen mit dem himmlischen Vater, mit dir selbst, nur du allein kannst mir geben, was ich gar nicht habe. Dann gibt es Hoffnung. Dann habe ich jemanden, zu dem ich immer wieder kommen kann. Bis hin zu dem letzten Tag meines Lebens, wo es mir bewusst wird, dass ich nur noch wenige Stunden zu leben habe. Wenn ich dann weiß, ich habe jemanden an meiner Seite, der diesen Weg gegangen ist und nicht am Ende den Tod als jemand angesehen hat, von dem er überwunden wurde, sondern den Tod selber überwinden konnte, dann kann ich getrost sein und kann sagen, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Habt ihr das? Manche von euch sind älter. In der Todesanzeige, die ich jetzt gelesen habe, gestern stand ein Name von jemand aus Neuestein, den wir kannten, der war dort auch im Elektrofach mit tätig und war ab und zu bei uns im Haus gewesen, hat Sache gerichtet. Und der ist jetzt in den vergangenen Tagen gestorben, 78 Jahre alt. Der Tod ist unmittelbar vor uns. Und wir können ihn verdrängen, wir können sagen, ich tue alles, was ich also tun kann, um so auch möglichst lange zu leben. Vor einigen Monaten habe ich einen Spaziergang im Wald gemacht. Da kam mir ein rüstiger Jogger entgegen, der mir freudestrahlend erklärte, er wäre erst 85 Jahre alt. Das ist Anmaßung. Ich bin erst 85 Jahre alt. Das sind 85 geschenkte Jahre von Gott. 85 Jahre Zeit, diesen Gott, der mein Herz am Schlage erhält, ernst zu nehmen. Und als ich dann ihn fragte im Hinblick auf seine 85 Jahre, ob er denn auch sich schon Gedanken gemacht hätte, dass er mal sterben muss, dann war ihm das eigentlich nicht wirklich recht. Denn er war davon überzeugt, er ist ja noch fit und so. Und mir lässt es nicht an sich ran. Das ist etwas, was man nicht gerne macht. Aber es kommt für jeden von uns. Und der Tod wird an unsere Türe klopfen. Und wir tun gut daran, den an unserer Seite zu haben, der ihn überwunden hat. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Nun, wenn ich das von mich weiß, dann kann ich auch dem letzten Feind entgegengehen. Auch wenn ich selber Furcht habe, auch wenn ich selber vielleicht ängstlich bin, weiß ich doch, dass der, der an meiner Seite steht, auch mich hier in seine Arme nehmen wird, um mich durchzutragen hinein in sein Paradies. So hat der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha es dem Schächer gesagt, der neben ihm hing und ihm vertraute, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Wo führt unser Weg hin? Nun sind wir am Ende von dieser Botschaft angekommen. Wir befinden uns immer noch im Haus in Perea und die Eltern und ihre Kinder sind da, Omas und Opas. Und sie haben jetzt etwas gehört von dem Sohn Gottes, der einmal über ihr Leben richten wird. Sie haben gehört, wie sie in sein Reich kommen können und was notwendig ist dazu. Nun wollen wir einfach auch Gott darum bitten, dass er uns hilft, ihm zu vertrauen. Dass er uns hilft, wirklich Gottes Wort ernst zu nehmen und wirklich zu verstehen, dass wir gar nicht selber gerecht sind, sondern die Gerechtigkeit Jesu brauche, die Vergebung unserer Schuld von ihm nötig habe und erkennen müsse, dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und genau so ihm es auch sage und es ihm auch erkläre. Und dann auch diese Gewissheit im Herzen bekomme, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. So hat es der Hiob in einer der finstersten Stunde seines Lebens gesagt und er wusste, dass er einmal seinem Herrn begegnen wird und ihn betrachten würde, in einem Auferstehungsleib ihn betrachten würde. Möge der Herr uns helfen, dass wir den Ruf Jesu, den wir hören und auch heute gehört haben, ernst nehmen und uns freuen an seinem Segen. Darf ich das am Schluss einfach auch noch einmal so ganz kurz am Ende dazu füge, wenn wir in den Händen des Herrn Jesus Christus uns befinden, wissen wir erst, was es heißt, glücklich zu sein. Ein Mensch ohne Schöpfer, das ist eigentlich wie eine kleine Schraube, die am Boden liegt, wo also gar nichts mehr passt, einfach verloren nur da seine Existenz fristet. Aber wenn wir zum Erlöser, zum Heiland gefunden haben und in seine Hände liegen, dann sind wir froh, dann sind wir glücklich, dann sind wir zufrieden, weil er unser Friede ist. Der Herr aller Herren und der König aller Könige, der bald zurückkehren wird, um sein Reich aufzurichten. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und bete. Und wir erheben uns noch einmal dazu. Unser himmlischer Vater, wir kommen zu dir durch deinen Sohn, den Herrn Jesus Christus. Und wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir von dir hören dürfen. Wir danken dir dafür, dass du, unser himmlischer Vater, deine Liebe uns erwiesen hast darin, dass dein Sohn für uns Mensch geworden ist, um am Kreuz auf Golgatha für Sünder, ja für die Welt zu sterben, wie es dort heißt in Johannes 3, Vers 16, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. O Herr, hilf uns zu glauben, hilf uns zu vertrauen. Herr, nimm du uns in deine Arme und segne du uns. Amen.